Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen, Gemeinde. Es ist Dienstag, der 29. November 2022 und übermorgen beginnt der Dezember. Und ich sage euch was, es gibt ein Mega-Geschenk. Also jetzt für mich, vielleicht auch für euch. Der RBB hat mir hier schon einen gigantischen Adventskalender nach Hause geliefert. Ich möchte mir wirklich Danke sagen. Danke, danke, danke. Was da wohl alles drin ist. Hier darf sich jetzt übrigens jeder Hörer seinen eigenen Patricia-Schlesinger-Witz selbst einsetzen. Was man da alles aus der Intendanz direkt in den Adventskalender gesteckt haben könnte. Ich bin so gespannt. Wirklich, es wird ein Fest der guten Laune in diesem Jahr. So viel Eigenverantwortung muss bei öffentlich-rechtlichem Humor schon noch möglich sein. Seine eigenen Wünsche scheint übrigens auch bei der Ampel jetzt jeder selber einzufügen. Da ist dann alles möglich. Schwere Waffen für die Ukraine oder nicht, große Sozialreformen oder doch faule Kompromisse mit der Union, Klimaschutz oder PS-starke Autos. Diese Koalition hat für jeden einen Platz. Niemand muss sich ausgeschlossen fühlen. Alle dürfen auch mal mit allen streiten. Neuester Zankapfel, die Reform des Staatsbürgerrechts. Die Reform liegt vor allem Olaf Scholz am kalten hanseatischen Herzen. Das hört man auch in seiner neuen Videobotschaft.
Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung.
Ja, meine Damen und Herren, das muss der typisch Scholz'sche Enthusiasmus sein. Aber mal ganz ehrlich, wenn mich der Regierungschef eines Landes so begrüßen würde, dann würde ich mir das mit der Einwanderung aber nochmal ganz stark überlegen. Aber eigentlich muss man sagen, eigentlich hat er recht. Bessere Regelungen für die Einwanderer stehen im Moment ganz oben auf der Agenda der Ampelregierung. Noch einmal im letzten Augenblick, bevor die Augen zufallen. Der Bundeskanzler höchstpersönlich.
Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel. Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.
Bei diesem O-Ton von Scholz haben wir übrigens mehrere Denkpausen rausgeschnitten. Sonst wäre der ganze Podcast nur aus diesem O-Ton gewesen. Und das wollten wir euch dann doch nicht zumuten. Aber damit zurück zum eigentlichen Thema. Nicht nur sollen Einwanderer in Deutschland schneller die Staatsbürgerschaft erwerben können. Es soll nach den Plänen von Innenministerin Nancy Faeser auch möglich sein, mehr als eine Staatsbürgerschaft zu besitzen. Bisher ein eher schwieriges Thema. Genau dieses schnelle Erwerben der Staatsbürgerschaft steht in der Kritik. Und wer kritisiert das alles? Erstmal die üblichen Verdächtigen. Hauptverdächtiger Nummer 1 ist natürlich Alexander Dobrindt. Gott steh uns bei.
Die deutsche Staatsangehörigkeit zu verramschen führt nicht zu mehr Integration, sondern leider genau zum Gegenteil. Die Staatsbürgerschaft sollte immer am Ende einer Integrationsbemühung stehen. Das ist das Grundprinzip. Das, was die Regierung jetzt vorschlägt, ist, dass man quasi zu Anfang schon die Staatsbürgerschaft übergibt und dann mal schaut, ob es mit der Integration noch so klappt. Das ist der vollkommen falsche Weg.
CSU-Politiker Dobrindt blüht im Moment so richtig auf mit seiner Oppositionspolitik. Das liegt wohl auch an seinem selbstgewählten Motto.
Wir können klar sagen, Opposition ist für uns Opportunity.
Aber weg von der opportunistischen Opportunity-Opposition in Bayern und hin zu den staatstragenden Liberalen von der FDP. Auch dort steht man den Plänen zur Vereinfachung jetzt auch, sagen wir mal, vorsichtig skeptisch gegenüber.
Die Verleihung der Staatsangehörigkeit sei das Ergebnis einer gelungenen Integration, das sagte FDP-Generalsekretär Csaray der Rheinischen Post. Sie dürfe nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen.
Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist überraschend auch kritisch.
Die, die lange hier leben, fleißig sind, arbeiten, die schneller zu integrieren, ist das eine. Aber bevor Frau Faeser das zur Chefinnensache macht, sollte sie erstmal dafür Sorge tragen, dass die, die hier illegal sind, die, die möglicherweise auch gesetzlich aufgefallen sind, dass die erstmal ordentlich zurückgeführt werden.
Soweit die heimliche Vorsitzende der Werteunion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Da muss der Gesetzentwurf von Nancy Faeser wohl erstmal ordentlich in den Koalitionsausschuss zurückgeführt werden, um eine Einigung zu erzielen. Man könnte ja so langsam den Eindruck kriegen, dass die FDP gerne mal ein wenig querschießt gegen die eigene Regierung. Atomkraft und Bürgergeld. Eine ähnliche Ausgangssituation wie jetzt beim Staatsbürgerschaftsrecht. Und dann setzen sie sich ja auch irgendwie gefühlt immer durch gegen die SPD und die Grünen. Ach, und wo wir schon bei der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sind, da ist der Weg zu Lars Klingbeil auch nicht mehr so weit. Über den haben wir gestern Morgen hier schon gesprochen. Ja, wieso das, werden aufmerksame Hörerinnen und Hörer jetzt fragen. Aber eigentlich alles ganz klar. Klingbeil hatte der Ampelregierung ja gerade eine 3+ gegeben als Schulnote. Das hatten wir hier gestern Morgen schon mal thematisiert. Warum sage ich Abend? Warum? Freudscher Versprecher. Wenn ihr es wisst, schreibt mir. Folgende Antwort kommt jetzt von der FDP-Vizevorsitzenden.
Also die 3 ist ja die 1 des kleinen Mannes. Ich war als Schülerin dankbar für eine 3+. Und wir sind ja hier nicht in der Schule. Ich glaube, dass angesichts der Herausforderungen, die wir haben, der Angriff Russlands auf die Ukraine, die Energieknappheit, dass wir uns da nicht in Schule Noten runterbrechen sollten.
Die 3 als 1 des kleinen Mannes. Also ist die Ampel dann wohl auch eine sehr gute Regierung, aber eben nur für kleine Männer und Frauen. Ein ganz hervorragendes Urteil wurde auch gerade gesprochen, das besonders mir Rückendeckung vor der berüchtigten RBB-Weihnachtsfeier im Dezember liefert. In Frankreich hat ein Gericht gerade entschieden, dass Angestellte nicht an sozialen Veranstaltungen eines Unternehmens teilnehmen müssen und auf Firmenfeiern nicht lustig sein müssen. Da bin ich so dankbar. Danke, danke, danke. Wann können wir das in Deutschland auch umsetzen? Na gut, bis so ein Verwaltungsgericht sich diese Sache annimmt, werden nochmal 20 Jahre ins Land gehen. Ein Mann hatte in Frankreich geklagt, weil sein Arbeitgeber ihn entlassen hatte, nachdem er kein Interesse an sozialen Events hatte. Er war eigenen Aussagen zufolge nicht bereit, exzessiven Alkoholismus und Promiskuität bei solchen Veranstaltungen zu tolerieren. Offenbar war das doch kein Kündigungsgrund. Jetzt hat ihm ein Pariser Gericht Recht gegeben und den ehemaligen Arbeitgeber zu einer kleinen Entschädigungssumme verdonnert. Eine größere Entschädigung könnte ebenfalls noch folgen. Also, liebe Gerichte, liebe Richter, wenn ihr zuhört, kommt, gebt mal Gas, gebt mal Gas.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mich heute am liebsten ausführlich mit der Pressekonferenz zur Messe Pferd und Jagd in Hannover beschäftigen. Leider stehen aber noch wichtigere Themen auf dem Plan. Verdammt nochmal, da habe ich einmal was ich wirklich in den Podcast bringen will und dann kann ich wieder nicht. In Berlin treffen sich nämlich im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft heute Justizministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten unter der Gastgeberschaft von Marco Buschmann. Schon wieder der Marco, der mir meine Messe Pferd zur Jagd versaut. Verdammte Scheiße nochmal. Im Mittelpunkt der Konferenz, also nicht bei Pferd und Jagd, sondern beim G7-Präsidentschaftstreffen der Justizminister, stehen Themen wie eine bessere Kooperation der Mitgliedstaaten in rechtlichen Angelegenheiten. Und ebenfalls in Berlin wird die Ausstellung Kiew is the Unbreakable Heart of Europe eröffnet. Im Roten Rathaus werden bis Anfang Januar Fotos aus der ukrainischen Hauptstadt gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung von Franziska Giffey und dem Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Wladimir Klitschko. Ein früheres digitales Treffen mit Vitali, dem Bürgermeister, war dieses Jahr gescheitert, als Giffey nach Beginn eines Videogesprächs festgestellt hatte, dass es sich bei ihrem Gegenüber gar nicht um Klitschko handelte, sondern um einen Deepfake. Russischer, in Anführungsstrichen, Komiker, die dem Kreml nahestehen. Mal schauen, wer sie dann da heute in Berlin besuchen kommt.
Die Zahl des Morgens.
Die Zahl des Morgens lautet 265 Millionen. Das ist die Summe, die der Facebook-Mutterkonzern in Euro nun wegen einem Datenleck von der irischen Datenschutzbehörde aufgebrummt bekommen hat. Meta hatte zu Beginn versucht, den Vorfall kleinzureden. Insgesamt sollen aber etwa eine 500.000 Nutzerinnen und Nutzer betroffen gewesen sein. Und bei der Größenordnung musste sogar die irische Behörde, die Tech-Konzernen gegenüber oftmals freundlich entscheidet, eine Strafe verhängen.
Wach und wichtig. Das Interview.
Dieses Jahr wäre sie 75 Jahre alt geworden, die Politikerin und Mitbegründerin der Grünen Petra Kelly. Sie war in vielen Bereichen eine Vorreiterin, setzte sich bei Besuchen in der DDR für die dortige Bürgerrechtsbewegung ein, engagierte sich gegen Aufrüstung und für die Rechte der tibetischen Unabhängigkeitsbewegung. Vor 30 Jahren tötete ihr Lebensgefährte, der Politiker Gerd Bastian, zuerst Petra Kelly und dann sich selbst. Was ist übrig von Kellys politischem Erbe und was für eine Person war sie hinter den Kulissen abseits der Öffentlichkeit? Über den Menschen und die Politikerin Petra Kelly kann ich heute Morgen mit einer Wegbegleiterin sprechen, der ehemaligen grünen Politikerin der ersten Stunde, Christa Nickels. Guten Morgen, Frau Nickels.
Guten Tag, Herr Schröder.
Wie haben Sie Petra Kelly damals kennengelernt?
Also ich war natürlich schon seit den 70er Jahren auf sie aufmerksam geworden, weil sie ja so eine richtige Lichtgestalt war in den damaligen Zeiten und sehr außergewöhnlich im Stil Politik zu machen, Informationen, die so verschütt waren, die man sonst nur schwer kriegen konnte, auch wirklich verständlich und transparent und öffentlich zu machen. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, also sie hatte keine sogenannte Inselausstrahlung, sondern die war wirklich schon weltweit bekannt, weil sie ja auch eine ganze Zeit in Amerika gelebt hatte, da auch im Wahlkampfteam von Robert Kennedy gewesen war und eben auch diese neuartigen Formen von Wahlkämpfen kennengelernt hatte, die so mehr an die Menschen rangingen, Politik auch interessant darstellen konnte. Also ich war in den 70er Jahren schon auf sie aufmerksam geworden. Und als wir dann 79, ich war ja Mitbegründerin der Grünen hier in NRW, uns gründeten und ich hier in einer Region lebte, die wirklich auch Pershing-1-Atomsprengköpfe gelagert hatte, war sie natürlich für mich eine ganz, ganz wichtige Identifikationsfigur. Und ich hatte sie also immer schon so im Auge, war informiert über sie und habe sie dann persönlich kennengelernt, zum allerersten Mal, als sie tatsächlich auf eine Einladung geantwortet hat, die wir ihr gegeben hatten, zum Ostermarsch zu kommen. Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass sie wirklich folgen würde, hier so Geilenkirchen, kleines Städtchen. Aber die ist dann wirklich gekommen und die ist auch auf eine ganz besondere Art angereist, was man sonst eben auch nicht erlebt. Sie kam mit ihrer Oma Birle zusammen mit dem Zug. Mein Mann, ich und unsere zwei Kinder, die damals im Grundschulalter waren, haben sie abgeholt. Es war ein nasskalter Tag. Wir sind dann erst zum Aufwärmen in den Café gegangen, haben da einen Kaffee getrunken. Und sie war auch sehr interessiert, noch vor ihrem Auftritt als Hauptrednerin auf diesem Ostermarsch des linken Niederrheins, sagte sie dann zu mir, hat mich überrascht mit der Mitteilung, also ich sollte doch jetzt sie vertreten in Hiroshima bei den großen Demonstrationen. Sie hätte schon einen anderen Termin. Und ich sag mal so, diese kurzen Schlaglichter, die zeigen für mich, was so das ganze Besondere an Petra ausmacht. Also schon damals eine globale, für meine Begriffe die erste global wirksame Politikerin, völlig neuen Stil, absolut kompetent und als Verwaltungsrätin in der EU-Administration auch sehr erfahren mit formalen Abläufen in Politik, aber dann eben auch den Menschen und den Problemen sehr, sehr zugewandt.
Wie muss ich mir die Grünen denn in den 80er Jahren vorstellen? Was war das für eine Partei in den Gründungsjahren?
Also eigentlich, glaube ich, kann man es vergleichen mit der Neubesiedlung eines Kontinents. Also ich habe immer gedacht, es ist vielleicht ganz anders, aber doch so ähnlich wie damals, als viele Europäer nach Amerika auswanderten, wo sich die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen eben in dieser neu gegründeten Partei versammelten. Also eins war uns allen gemeinsam. Wir hatten versucht, in der politischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland etwas zu bewegen, egal ob das jetzt nun in kleinen ultralinken Splittergruppen war oder in Bürgerinitiativen, in der großen, mächtigen Bürgerinitiativbewegung, in der Frauenbewegung, in der Demokratie. Bewegung oder sogar in der CDU. Also ich will noch mal an Herbert Gruhl erinnern, der ja nun überhaupt nicht wie so ein Prototyp unserer Gründergeneration, was die Leute sich so gemeinhin vorstellen, wirkte, der aber dann eben sehr konservativ war, aber wertkonservativ und auch verzweifelte, und das war uns auch allen gemein. Wir waren einfach an dem Punkt, so wie jetzt eben heute die Fridays for Future und die letzte Generation, dass wir sagten, mein Gott, es liegt doch alles da an Fakten, also auch wissenschaftlich. Wieso ist die Politik so ungerührt und borniert dabei, an den Problemen vorbeizusehen? Da muss doch was passieren. Und weil wir nicht aufgeben wollten, haben wir uns eben aufgemacht, eine Partei zu gründen. Aber das war natürlich ein hochkomplexes Gebilde mit unterschiedlichsten Kulturen, Politikstilen. Da knallte es ordentlich jeden Tag aufeinander. Und also alle, die dann über längere Zeit da geblieben sind, mussten ordentlich Stehvermögen haben. Es war schwierig, menschlich manchmal auch teilweise unterirdisch, manchmal großartig. Aber es war sehr viel Wissen da. Und Expertise und so Leute wie Petra, die eben übrigens auch Wilhelm Knabe in einem kleineren Bereich, die es verstanden, ja, Menschen so wie sie waren zu nehmen und zusammenzubinden, die waren der Kitt, der die Partei dann letzten Endes auch zusammenhielt und Grund dafür war, dass wir nicht auseinandergeflogen sind. Also viele Wertkonservative haben das mit bewerkstelligt. Und Petra war eine sehr interessant schillernde Persönlichkeit, die sowohl in linken Kreisen anerkannt war, wie auch in Wertkonservativen. Und das war was ganz Besonderes, was man in den anderen Parteien ebenso nicht hatte.
Als die Grünen 1990 dann direkt nach der Wiedervereinigung aus dem Bundestag geschieden sind, war Petra Kelly schon umstritten in der eigenen Partei und hatte an Einfluss verloren. In was für einem Zustand waren die Grünen damals und worüber hat man sich eigentlich so zerstritten?
Also ich bin ja nun bekanntermaßen eine rebellische Katholikin und mich hat also das Grundübel der Grünen damals sehr erinnert an das, was in der katholischen Kirche so schrecklich ist. Nämlich, dass oft so die Dogmen und ja die abstrakten Obersätze für heiliger gehalten werden als das praktische Leben. Und darüber hat man sich dann wahnsinnig zerstritten. Es gab dann also auch die Frage, wie kann man verhindern, dass Politik abgehoben wird? Verhindern wir das weiter mit einer Rotation alle Nase lang, indem man die Leute von einem Posten auf den anderen rein raus und sonst sie rotieren lassen, geht das? Und also wo man dann auch teilweise das, was eben nicht realitätstüchtig war, nicht unterscheiden wollte von dem, was wirklich sich bewährt hat, wie zum Beispiel die Quotierung nach Männern und Frauen auf allen Plätzen. Das ist ja ein Erfolgsmodell bis heute. Und die Tatsache, dass wir das nicht hingekriegt haben und dann diese ideologischen Grabenkämpfe, die dann auch teilweise sehr erbittert gegenüber Persönlichkeiten geführt wurden. Das hat, glaube ich, ein Stück weit dazu beigetragen. Und, wie Sie sagten ja schon, deutsch-deutsche Einheit, das war eine fatale Fehlentscheidung der Westgrünen damals, den Wahlkampf 1990, 91 unter die Überschrift zu stellen, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Natürlich musste man damals, genau wie heute, vom Wetter reden, aber ein Jahrhundertereignis wie die Chance einer deutsch-deutschen Einheit, die muss man annehmen und die kann man nicht einfach so schnöde so beiseite schieben nach der Devise, interessiert uns überhaupt nicht. Und diese Ignoranz gepaart mit dieser wirklich furchtbaren Politikkultur, ja, die führenden Kräfte auch und untereinander sich so auf eine menschlich schäbige Art zu bekämpfen. Das waren die zwei Grundübel, die dann dazu geführt haben, dass wir berechtigterweise rausgeflogen sind. Und was ich im Nachhinein immer noch als irgendwie eine großartige Leistung der von Bündnis 90 ansehe, ist, dass dann eben die Bündnis 90 Bürgerrechterinnen und Bürgerrechtler 4 Jahre lang sozusagen die Gesamtbündnis 90 grüne Fahne hochgehalten haben im Deutschen Bundestag, obwohl wir ja noch gar nicht den Vereinigungsprozess hinter uns gebracht hatten. Und Petra Kelly war da immer eine Protagonistin, die ja war, wie Sie selber auch schon sagten, immer zu Hause bei den Bürgerrechtlern, nicht nur in der früheren DDR, sondern auch in Polen, in Tschechien, überall.
Was ist heute bei den Grünen von ihrem Erbe übrig geblieben? Immerhin setzen sich die Grünen inzwischen ja auch für Waffenlieferungen ein. Das wäre ja in den 80ern undenkbar gewesen, oder?
Das ist so nicht richtig. Also das ist vielleicht verloren gegangen. Wir sind eine pazifistische Partei und haben ganz glasklar auf gewaltfreie Verteidigungsstrategien gesetzt. Und für mich als Grüne ist eigentlich völlig klar, dass wir das heute auch noch tun müssen. Also interessanterweise ja jetzt zu Beginn des Krieges hatte ja zum ersten Mal die Europäische Union, die westliche Staatengemeinschaft, einen Instrumentenkasten fertig erarbeitet für Sanktionen, die gewaltfreie Verteidigungsstrategien sind. Man hat sie nur nicht direkt am Anfang des Krieges konsequent durchgesetzt, was ich als großen Fehler empfinde. Und ich glaube, dass da Petra Kelly ganz klar ihre Stimme erhoben hätte und wirklich getrommelt hätte, dass man diesen Instrumentenkasten, den gewaltfreien, ordentlich einsetzt. Das ist geblieben und das ist das Vermächtnis von Petra Kelly, was nicht verloren geht. Und,
erkennen Sie denn die Partei, die Sie um Petra Kelly damals gegründet haben, heute noch wieder, mal ganz ehrlich?
Ja, das sehe ich so. Also ich finde es sehr beeindruckend, wie ernsthaft jetzt auch unsere führenden Leute ringen. Ich glaube, dass die ganzen Fehler, die gemacht worden sind, dieser seltsame Realitätsverlust, wo man überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, was sich da abspielt, wie Putin aufrüstet, wie er die Ukraine in Klammergriff nimmt mit 130.000 Soldaten, dass das zum Beispiel ein Punkt gewesen wäre, der Petra Kelly nicht blind gemacht hätte, die hätte da weiter gewarnt und getrommelt und hätte auch konsequente, gewaltfreie Schritte eingefordert. Das ist etwas, was geblieben ist. Wir sind nur leider in dem Zustand, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass Präsident Putin, Russland unter Putin, die Ukraine angegriffen hat. Und nachdem wir gesehen haben, dass Tschetschenien dem Erdboden gleichgemacht worden ist, da war ich ja noch in der Politik 99, das hat man ja auch alles vergessen. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt und als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses auch mit dem Syrienkrieg, wo wir das Muster sehen jetzt in der Ukraine, wie man auch Syrien dem Erdboden gleich gemacht hat, wo man in Syrien die Kinder der Oppositionellen ins Gefängnis gebracht und gefoltert hat, dass die Leute zur Verzweiflung getrieben hat. Also man kann, ich finde, dass man da nicht verlangen kann, dass die Leute sich einfach überrennen lassen und das am eigenen Leib erdulden. Das hätte Petra Kelly auch nicht getan. Welche Wege sie empfohlen hätte und gegangen wäre, das wissen wir nicht. Und ich finde, eins sollten wir alle nicht tun. Petra Kelly, die 92 ermordet worden ist und die tot ist, als Protagonistin für den jeweils eigenen Weg, den man jetzt in diesem unwegsamen Gelände sieht, sozusagen als Kronzeugin aufrufen. Sie ist eine ganz eigene Persönlichkeit gewesen. Sie hätte jetzt ihren ganz eigenen politischen Stil gefunden. Aber ihr Vermächtnis, Gewaltfreiheit an die erste Stelle, konsequent hingucken, konsequent handeln, Menschenrechte und Frieden und nicht die Wirtschaftsinteressen und die Finanzinteressen mit oberster Priorität behandeln. Das bleibt.
So, und damit letzte Frage mit Bitte um eine kurze Antwort. Dieses Jahr hat sich Petra Kellys Tod zum 30. Mal gejährt. Was bleibt von ihr übrig? Was können Politikerinnen und Politiker noch heute von ihr lernen?
Von Petra Kelly bleibt übrig der sehr präzise, genaue Blick auf die Wirklichkeit. Sich nicht einlullen lassen von dem, was man gerne hätte. Die absolute Parteilichkeit für Menschen, die gequält, unterdrückt oder im Krieg unterzogen werden. Und das beständige Ausschau halten nach realitätstüchtigen politischen Strategien, diesen Leuten zu helfen. Das sind ist das Vermächtnis, das bleibt und dass jeder Mensch ein Gewicht hat in diesem Kampf für Menschenrechte und Frieden, dass man sich nicht beiseite schlagen darf in die Büsche und sagen, da kann ich ja doch nichts mehr tun.
Christa Nickels über die Politikerin Petra Kelly, die heute 75 Jahre alt geworden wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen angenehmen Tag.
Tschüss.
Das war Wach und Wichtig für heute, liebe Leute. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute
Christina von Schweden. Königin und Herzogin. Das Gewissen ist der einzige Spiegel, der weder betrügt noch schmeichelt.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.